So, in der heutigen Predigt soll es also in gewisser Weise um Jüngerschaft gehen, um einen gewissen Teil der Jüngerschaft, der Nachfolge, und zwar um Identität und Berufung. Identität ist, wer wir sind, was Gott möchte, dass wir tun sollen. Und wenn wir uns zu Gott bekehren und Jesus als den Herrn und Heiland in unser Leben aufnehmen, dann hat er ganz viel dazu zu sagen, wer wir sind und was wir tun sollen. Manchmal gibt es plötzlich eine komplett andere Vorstellung davon. Eine neue Welt eröffnet sich. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wo ihr euch bekehrt habt und wie es vorher war. Bei mir gab es einen großen Unterschied damals. Meine Welt vorher war ganz anders. Und als sich für mich die Welt der Schrift eröffnet hat, eröffnete sich mir eine ganz neue Realität. Etwas ganz anderes. Es veränderte nun, wie ich mich gesehen habe und wie ich geglaubt habe, wirklich, wie Gott uns sieht und wie ich die Welt wahrgenommen habe. Das hat sich wirklich sehr dramatisch für mich verändert. Wie wirkt sich das nun aus? Und wir alle haben ganz bestimmte Vorstellungen von dem, was für uns wahr ist oder was für uns wichtig ist. Sind Dinge, die haben was mit uns zu tun, mit unserer Geschichte und was wir gelernt haben. Und das prägt uns, das prägt uns. Und diese Vorstellungen, sie weichen nun mal sehr oft davon ab, was Gott uns so sagt. Und deswegen hat Gott uns das Wort Gottes gegeben, damit wir lernen, wie seine Welt funktioniert. Deswegen in seinem Befehl, Jünger zu machen, sagt er auch, lehrt sie alles zu halten. Schaut mal. Ich habe euch so viel gegeben, lehret sie. Denn die Bekehrung ist nur der erste Schritt. Nur damit, dass jemand sich bekehrt hat, ist man noch kein guter Nachfolger. Das ist nur der erste Schritt. Und während jeder von uns das weiß und versteht, ist uns das trotzdem oft nicht geläufig, wenn wir plötzlich sehen, dass Menschen sich ganz untypisch verhalten, anders als man von Christen erfahren würde. Und man fragt, Mensch, wie lange bist du denn schon im Glauben? Ja, schon 10 Jahre. Oh, du weißt das noch nicht. Nein, niemand hat es mir erzählt. Hast du es noch nie gelesen? Nee, das habe ich noch nie über den Weg gelaufen. Kannte ich noch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir miteinander Gemeinschaft pflegen, in Hauskreisen miteinander sind, Bibelverse auswendig lernen, miteinander das Wort betrachten, die Gottesdienste nicht vernachlässigen, dass wir miteinander das christliche Leben leben, lernen, eine neue Welt entdecken, sie für uns erobern und diese neuen Vorstellungen, die wir gewinnen, sie aus dem Worte Gottes kommen. Nun, die heutige Wortbetrachtung kommt aus dem 1. Petrus, Kapitel 2. Ihr könnt schon mal, wer die Bibel mit hat, auftun, ob in Schrift, in gedruckter Form oder auf euren Handys oder Tablets, was immer ihr mit habt. Also der Apostel Petrus, inspiriert durch den Heiligen Geist, schreibt hier über das Leben in Gott. Der Petrusbrief ist einfach nur genial. Er erzählt uns, wie wir Gott treu bleiben, wie wir miteinander gegenseitig uns dienen, wie wir leiden. Es steht hier drin. Es sagt, wie wir gottesfürchtig sein sollen. Sehr, sehr interessant, wie wir unser tägliches Leben mit Gott meistern. Der erste Petrusbrief. Also den einfach so durchzulesen, ist, glaube ich, 15 bis 20 Minuten, wenn ihr nach Hause kommt. Lies den einfach interesseshalber nochmal durch. Einfach nur aus dieser Betrachtung, die wir gleich machen, um den Kontext nochmal besser zu bekommen, ist, in 15 Minuten seid ihr durch und ihr habt einen Schatz, der unermesslich ist. Einfach nochmal in einem Rutsch durchlesen und auf sich wirken lassen. Und Petrus schreibt gerade den Text vor uns, bevor unsere Verse kommen, dass Jesus für uns ganz kostbar ist. Und dass wir, wenn wir ihn angenommen haben, wir uns über ihn erfreuen können. Schalte schon. Ganz gut, ich blende den schon mal ein. Und davor schreibt er halt über Jesus und dass er ein Schatz, eine Freude und unsere Erfüllung ist. Und für diejenigen, die ihn nicht angenommen haben, ist er ein Anstoß geworden, ein Stein des Anstoßes, an welchen sie zerschellen werden. Und dann kommt es zu diesem Text und er sagt, ihr aber seid, und ich schlage vor, dass wir diese Worte ganz genau folgen, Denn hier haben wir oft ein anderes Bild von uns selbst, als Gott es hat. Und hier sagt Gott, so stelle ich mir deine Realität vor. So der bist du. Und was er sagt, ist wirklich wahr. Wir dürfen es annehmen. Er sagt es uns. Darum lasst uns gemeinsam betrachten, was Gott darüber sagt und wer wir sind. Da vorne ist die Elberfelder Übersetzung an der Wand. Ich lese hier aus der Luther. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat und von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Ihr einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Da sagt es Barmherzigkeit. In diesem Text erzählt uns Gott, wer wir wirklich sind. Genau genommen, wer wir in Jesus Christus sind. Mit anderen Worten, Gott gibt uns hier eine Identität. Und er erzählt uns danach auch, was unsere Bestimmung ist. Und unsere Identität und unsere Bestimmung sind eigentlich miteinander recht stark verknüpft. Das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal, wer wir sind und einmal, was er möchte, dass wir tun sollen. Aber sie hängen sehr eng zusammen. Gott betont aber erst, wer wir sind und sagt uns dann, was wir aus unserer Natur heraus, daraus, wer wir sind, was wir dann tun sollen. Und wir tun immer das, was uns wichtig ist, richtig? Das, woran wir glauben, das tun wir dann auch. Weil es zusammenhängt und wir den Sinn und Zweck dahinter verstehen wollen, dieses Bedürfnis haben wir. Und wenn das nicht klar ist, wer wir sind, haben wir oft eine Art Identitätskrise. Sich eventuell in eine andere Richtung. Ja. Eine Identitätskrise, ich habe mir einfach mal so ein Bild rausgesucht, sieht oft so, dass wir nicht so richtig erkennen, wer wir sind. Also es scheint fast so, als wären wir verschwommen. Wer sind wir denn nun? Und als ich darüber nachgedacht habe und mit jemandem darüber geredet habe, hat man mich auf eine Geschichte aufmerksam gemacht. Die hatte ich früher schon mal gehört und gelesen und würde ich sehr gerne hier lesen. Ich fand sie einfach nur faszinierend. Eine Geschichte, die ich gehört habe. Eine Geschichte von einem Huhn, der eigentlich ein Adler war. Ein Mann fand einmal im Wald ein Adlerjunges, das aus dem Nest gefallen war. Er nahm es mit sich nach Hause auf seinen Hühnerhof, wo er binnen kurzer Zeit lernte, sich von Hühnerfutter zu ernähren und was auch sonst sein Verhalten als Huhn so ausgemacht hat. Eines Tages kam ein Tierforscher vorbei, ein Zoologe, und fragte den Mann, wie kommen Sie dazu, den König der Vögel wie einen Huhn zu halten? Nun, erwiderte der Bauer, da er Hühnerfutter frisst und ständig mit anderen Hühnern zusammen ist, hat er es nie gelernt zu fliegen und verhält sich auch so. Genauso wie die anderen. Er ist eigentlich gar kein Adler mehr. Aber er hat immer noch ein Herz eines Adlers, erwiderte der Tierforscher. Und das kann Fliegen sicher noch lernen. Nach einigen Hin und Her einigten sich die beiden Männer darauf, auf einen Versuch es ankommen zu lassen. Der Zoologe nahm den Adler auf den rechten Arm und sagte, »Du bist ein Geschöpf der Lüfte«, sagte er zum Adler, »und nicht der Erde. Spann deinen Flügel aus und flieg.« Aber der Adler war vor der Verwirrung wie gelähmt. Er wüsste plötzlich überhaupt nicht mehr, wer er war. Und als er seine Kameraden zufrieden ihre Körner picken saß, das war die Perspektive, die sie hatten, sprang er eilends zu ihnen zurück und wollte wieder mit ihnen sein. Und sie pickten ihre Körner zusammen. Am nächsten Tag unternahm der Zoologe einen weiteren Vorstoß. Er nahm den Adler mit aufs Dach und redete ihm erneut zu. Du bist ein Adler, kein Huhn. Breite deine Schwingen aus und flieg. Doch der Adler ängstigte sich davor ein Adler zu sein, und sah vor Schrecken auf die unbekannte Welt. Und er sprang so schnell wie möglich wieder hinauf auf den Hühnerstall, den er erkannte und der ihm so vertraut war, den er so gut kannte. Am folgenden Tag nahm der Zoologe den Adler mit sich auf einen hohen Berg. Er wollte es zum letzten Mal nochmal versuchen. Er hielt ihn hoch in die Luft und ermunterte ihn zum dritten Mal. Du bist ein Adler. Du gehörst ins Reich der Lüfte. Aber du kommst immer wieder zur Erde zurück. Entfalte nun deine Schwingen und flieg endlich los. Der Adler blickte verzweifelnd sich um und es war ihm bange. Er hatte Angst. Tief unten sah er den Hühnerhof, wo seine Kameraden waren, und über sich die ganzen grenzenlosen Welten des Himmels und unten. Und er war wie gelähmt, er konnte sich von der Stelle nicht bewegen. Plötzlich sah der Zoologe, dass die Sonne am Aufkommen war. Er drehte den Adler gegen die Sonne und ein heftiges Beben ging durch den ganzen Körper. Es war als ob ihn irgendwas herausgerissen hatte von den Lüften, die dann kamen. Er richtete sich aus das Licht aus, breitete seine Flügel und schwang sich dann mit einem lauten Geschrei in die Lüfte. Er war ein Adler. Vielleicht hat der Adler von Zeit zu Zeit immer noch Heimweh nach dem Hühnerhof. Vielleicht besuchte er ihn sogar hin und wieder mal. Aber soweit man weiß, ist er nie wieder ganz dorthin zurückgekehrt und nie mehr sein Leben als Huhn geführt. Er war ein Adler, auch wenn er als Huhn gezähmt war. Ich fand das ganz, ganz interessant und spannend, denn in gewissem Sinne passiert uns hier was Ähnliches. Wir als Menschen sind als Königskinder erschaffen worden. Gott hat ein bestimmtes Bild in uns hineingelegt und er sagt, das ist, wer du bist. Und wir machen aus uns manchmal was ganz anderes. Uns geht es heutzutage sehr oft nicht viel anders. Das betrifft Jung und Alt, gebildet und ungebildet, Nichtgläubige und Gläubige. Manchmal haben wir es nicht richtig verstanden, wer wir sind. Man hat darüber nicht nachgedacht. Manchmal hat man es vergessen, wer wir sind. Es ist untergegangen in all dem Täglichen. Und man hat sich plötzlich mit anderen Dingen identifiziert, das Ziel hat von den Augen verloren. Manchmal ist man aber auch verwirrt. Besonders die Entwicklungen von außen kommen manchmal an uns heran, wenn uns die Gesellschaft sagt, dass unsere Kinder sich selbst entscheiden sollen, ob sie Jungen oder Mädchen sind. Verwirrung pur. Da dringen Dinge von außerhalb und wir kämpfen und versuchen herauszufinden, ja, wer sind wir denn nun mal? Weil eine Verwirrung von außen kommt. Was sind nun die Fragen der Identität? Was sind die grundlegenden Fragen der Identität? Das ist einmal, wer bin ich? Wie habe ich diese Identität bekommen? Und wozu bin ich hier? Das sind Dinge, die uns bewegen. Nun, wer bin ich praktisch? Was sind unsere Identitätsmerkmale? Ich habe mir vorhin mal ganz schnell aus meinem Portemonnaie einen Personalausweis geschnappt. Also, jeder hat einen. Das sind bestimmte Identitätsmerkmale. Da steht drauf, wer ich bin. Bei mir steht drauf, ich bin der Waldemar Löwen, Deutsch. Ein Geburtsjahr steht drauf, wo ich geboren bin. Ich bin geboren in Orenburg. Und ein Bild, man kann mich also per Bild identifizieren. Ich trage Brille, ich habe ein Dreitagebart. Da sieht meine Frisur noch besser als hier, aber ich kann mich wiedererkennen. Aber es ist ein gewisses Bild, von dem man kann den Waldemar erkennen. Einige von uns hier im Saal sind Russlanddeutsch. Andere sind deutsch-deutsch, andere sind vielleicht Ukrainer oder auch von anderen. Selbst wenn wir aus einer ähnlichen Gegend kommen, gibt es bestimmte Dinge in unserem kulturellen Kontext, die anders sind. Man hat eine verschiedene Vergangenheit gehabt. Man hat verschiedene Traditionen und Familienordnungen gehabt. Das ist normal. Einige unserer Erfahrungen haben sich in Charakterzügen festgelegt, unsere Denkweise wurde dadurch geprägt. Das macht uns zu dem, wer wir sind. Aber wir als Gläubige, als wir nun zu Jesus gekommen sind, haben eine neue Identität bekommen. Ein komplett neues Paket, was über dieses hier weit hinausgeht. Das ist nur ein kleiner Glimpse von dem, wer ich bin, aber ich habe jetzt eine neue Identität. Kommt dazu. Diese Identität ist größer und stärker als jede andere. Diese ist in Christus. Es ist das Fundament unseres Lebens als Jünger. Und die Bibel spricht an vielen Stellen davon, aber doch jetzt möchte ich ganz genau nochmal auf den Text eingehen und schauen, welche Fragen finden wir auf diese fundamentalen, welche Antworten finden wir auf diese fundamentalen Fragen. Wer bin ich? Wie habe ich diese Identität bekommen? Und wozu bin ich hier? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Wer bin ich? Ganz allgemein nochmal, Petrus spricht hier zu Christen, einfach nochmal zu bemerken. Er spricht zu uns. Seine Audience, seine Leute, zu denen er schreibt, sind Christen. Und er hat zu uns zu sagen, wer wir sind. Und diese vier Identitätsmerkmale, die würde ich halt sehr gerne nochmal einzeln mit euch betrachten. Also ich bin auserwählt. Vers 9 sagt es, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Andere Übersetzungen sagen Rasse, Generation, Volk. Hier wird eine gemeinsame Identität geformt. Ich glaube, er spricht ja von der Gemeinde. Eine neue Identität für sein Volk. Wie im Alten Testament, wo er das Volk Israel, denen auch eine besondere Identität gibt. Und er sagt, jetzt, ihr seid hier ein neues Geschlecht. Kein Rassismus, ein Volk aus vielen Völkern, weiß, schwarz, arm, reich, Deutsche, Iraner, Türken, Chinesen, Afrikaner. Ja, wir sind aus all diesen verschiedenen Ethnos, sind wir gemeinsam hinzugefügt worden, zu einer gemeinsamen, auserwählten Gruppe. Wir sind auserwählt worden aus verschiedenen Völkern. Was wir gemeinsam haben, ist unser geistlicher Ursprung. Er ist in Jesus, in dieser Identität. Was uns diese Identität gibt, ist nicht, wo wir geboren sind, welche Bildung wir haben, Hautfarbe, Kultur, sondern schlicht und einfach, dass wir auserwählt wurden. Ich und du, wir sind sorgfältig auserlesen worden. Er hat mit uns seinen Finger gezeigt und gesagt, du gehörst dazu. Nicht, weil wir zu einer bestimmten Gruppe gehören, sondern weil er es sich so überlegt hat. Er hat uns eingeladen. So, wer bin ich nun? Ich bin auserwählt. Ich weiß nicht warum. Ich bin nicht besser als andere. Ich bin's nicht und du bist es nicht. Aber er hat mich und dich ausgewählt. Ich habe es nicht verdient. Ich konnte keine Bedingungen erfüllen. Es war mir nicht möglich, es mir zu verdienen. Es passierte vor meiner Geburt. Ich kann es nun staunend akzeptieren. Ich bin auserwählt. Als zweites sagt er, ihr seid ein königliches Priestertum. Eine Priesterschaft. Ich wurde ausgewählt und nun bin ich eingesetzt als königlicher Priester in Gottes Gegenwart. Das bedeutet in erster Linie, dass ich uneingeschränkten Zugang zu Gott habe. Ich brauche keinen menschlichen Vermittler mehr. Gott hat sich selbst zum Vermittler zwischen ihm und mir gestellt, in Jesus Christus. Jesus hat nun für ein für alle Mal diesen Zugang bezahlt, ein vollkommenes Opfer gebracht. Wir haben nun direkten Zugang zu Gott. Und zweitens, wir spielen jetzt eine aktive Rolle in der Gegenwart Gottes. Wir wurden nicht auserwählt, um nichts zu tun, sondern wir sind auserwählt worden, um königliche Priester zu sein. Das bedeutet, wir sind im Prinzip in Gottes Gegenwart in seinen Dienst gestellt worden. Also entweder ist unser Leben ein lebendiger, heiliger, Gott wohlgefälliges Opfer, so wie Römer 12, Vers 2 sagt, und wir verhalten uns dementsprechend oder wir verhalten uns gegensätzlich unserer Berufung, gegensätzlich unserer Identität in Christus. Für mich bedeutet das ganz praktisch, wenn ich nun einen Bruder oder eine Schwester zum Beispiel sündigen sehe, was denke ich dann? Oh, ist ein schlechter Christ. Das wird Gott gar nicht. Ich habe alle möglichen Gedanken, die mich dahin führen, die Situation zu beurteilen, gewisserweise auch sehr natürlich. Oder ich kann es auch anders sehen. Er ist ein Königskind. Was er da macht, ist eben nicht typisch. Eigentlich ist er das nicht. Es ist ein Fehlverhalten. Aber was er ist ein Königskind. Er ist vielleicht verwirrt oder hat vergessen, wer er ist, aber er wurde auserwählt, als königlicher Priester eingesetzt. Das verändert die Perspektive. Wir müssen vielleicht immer noch mit diesem Bruder oder dieser Schwester über die Sünde reden, aber es verändert die Art und Weise, wie wir diese Person betrachten. Und so sieht Gott uns. So sieht Gott mich und dich. Ganz egal, was wir falsch machen, er schaut uns an und sagt, du bist mein Kind. Er hat sich das auch nicht verdient. Er wurde auch eingesetzt. Er wurde auserwählt. Er ist das, was Gott sagt, dass er ist. Genauso wie ich und du. Also ich bin ein königlicher Priester eingesetzt. Drittens. Ihr aber seid eine heilige Nation. Ich wurde auserwählt, in den Dienst gestellt und nun bin ich nicht mehr einfach ein Teil dieser Welt. Nein, ich bin geheiligt. Geheiligt bedeutet abgesondert zu sein. Es hat wenig mit der sündigen Natur zu tun als solches, sondern es hat etwas damit zu tun, dass man etwas geweiht hat für etwas, für einen Zweck. Abgesondert wie zum Teil bei den Priestern war das bestimmte Gerätschaften im Alten Testament, Schalen und andere Dinge, geheiligt wurden, für Gott abgesondert, nur für Gott zur Verfügung gestellt wurden, für ihn. Für einen besonderen Zweck zur Seite gestellt. So bin ich und so bist du geheiligt worden, für Gott zur Verfügung gestellt worden, für Gott zur Seite gestellt worden. Ich bin abgesondert für einen besonderen Zweck auserwählt. Es gehört zu meiner und deiner Identität als Christ, dass wir für ihn geheiligt wurden, für den Herrn geheiligt wurden. Du bist heilig. Das ist, wer du bist. Das kommt nicht aus dem, was wir tun, es kommt daraus, wer wir sind. Du bist heilig. Und viertens steht hier ein Merkmal und wir sind sein Eigentum. Gott hat uns erworben. Er besitzt uns nun. Wir sind sein Schatz, sein Eigentum. Wir sind das Volk zum Besitztum, heißt es weiter. Und in Vers 10 lesen wir, einst waren wir nicht ein Volk, jetzt sind wir aber das Volk Gottes. Wir wurden auserwählt, in den Dienst eingesetzt, geheiligt und nun sagt er uns, wir gehören ihm für einen bestimmten Zweck. Du bist sein Eigentum, du bist Gottes Erbe, du bist sein Stolz. Oft, wenn wir uns betrachten und wir sagen, nein, ich doch nicht. Doch, du, Gott hat dich teuer erkauft. Er hat dich erworben, gehörst zu ihm. Du bist sein Eigentum. Du bist die Person, mit der er, Gott, die Ewigkeit verbringen wollte. Gott hat dieses Verlangen von Anfang an gehabt. Es ist nichts Neues. Er hat schon immer mit dem Volk Israel versucht, einen ähnlichen Effekt herzustellen, und im Alten Testament ging das noch nicht. So. Wer sind wir nun? Was macht uns aus? Ich habe ganz bewusst einen Fingerabdruck hinzugefügt. Wer bist du? Jetzt darfst du es aus deiner Perspektive lesen, wenn ich sagen darf. Du darfst jetzt das lesen und sagen, ich bin auserwählt. Sorgfältig, einzeln auserlesen. Ich bin als königlicher Priester eingesetzt, berufen, um Gott zu dienen. Ich bin geheiligt, abgesondert für einen bestimmten Zweck. Ich bin erworben worden. Ich bin teuer erkauftes Eigentum. Wir haben nun im Text gelesen, dass Gott uns diese Dinge selbst gegeben hat. Die Frage also, wie habe ich diese Identität bekommen, die habe ich mir nicht ausgesucht. Gott selbst hat es mir gegeben. Er sagt, wer ich bin. Wir haben nichts dazu beigetragen. Weder ich noch du haben nichts dazu beigetragen. Genau genommen ist unsere Identität in der Beziehung zu Gott, in der Stellung zu Gott, Gott gegenüber. Wir sind in der Beziehung mit ihm und er macht uns zu dem, wer wir sind. Petrus sagt hier in einer Aussage am Ende des 9. Verses, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Habe ich diesen Vers auch eingeblendet? Manchmal funktioniert es. Der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist eine neue Stellung in Gott. Das Licht, in dem wir uns nun befinden, ist das Licht dessen, der mich auserwählt, berufen, geheiligt und erworben hat. Er hat uns diese neue Identität geschenkt. Und die dritte Frage, wozu bin ich hier? Sie wird direkt danach beantwortet, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also wer wir sind, hat direkt dazu geführt, was er möchte, dass wir tun sollen, was der möchte, dass wir repräsentieren und wofür wir stehen. Das ist der Grund unserer Existenz, der Sinn unseres Daseins. Jeder Mensch, ob hier und in Afrika erlebe ich das, jeder sehnt sich danach, Gott zu erkennen, zu sehen, wer bin ich denn, was ist der Grund dafür, dass ich da bin, warum bin ich hier? Das ist eine ganz universelle Frage, die uns von innen heraus zerreißt und wir möchten es wissen. Und Gott sagt, ich weiß es, ich kenne, wer du bist. Ich weiß, was der Sinn und Zweck deines Lebens ist. Ich habe dich auserwählt, berufen, geheiligt, erworben und ich möchte, dass du die Tugenden, dass du meine Tugenden verkündigst. Was wahrscheinlich meint, die Wohltaten, die Fähigkeiten, die Eigenschaften, die Vollkommenheit, die Herrlichkeit Gottes, dass wir sie bekannt machen. Wir verteidigen seine Ehre. Wir sagen es ja so einfach in der Kanaansprache, wir sind zu seiner Herrlichkeit da. Wir wollen zu Gottes Ehre leben. Es bedeutet praktisch, dass wir Gott bekannt machen, indem wir verstanden haben, ach so, das bin ich. Das repräsentiert mich. Das ist eine neue, so sehe ich mich selbst auch. Denn wir müssen uns ja selbst so sehen. Oft sehen wir uns primär als die Sünder, die nichts können und lieber sitzen bleiben sollen, wir sollten nichts machen. Und schaut mal, Gott sagt aber, okay, du bist ein Sünder, ich habe dich errettet, aber schau mal, wer du bist und ich möchte dich nutzen. Ich habe für dich eine Identität, ich sag dir, wer du bist und du sollst entsprechend, ein Adler muss als Adler seine Flügel ausbreiten und muss fliegen. Und dazu ruft er uns auf, dass wir Adler sind und unserer Berufung entsprechend leben. Und für Gott war das natürlich kein neuer Gedanke im Neuen Testament. Denn interessanterweise, ich wollte das euch zeigen, ich finde das sehr, sehr spannend. In 2. Mose 19 steht, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört, das ist da, wo Moses auf den Berg aufsteigt, Und der mit Gott sich unterhält und Gott sagt im Prinzip das Gleiche. Finde ich sehr interessant. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Oh. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und eine heilige Nation sein. Oh, das ist ja interessant. Das heißt, das ist keine neuartige Idee, sondern etwas, was Gott lange geplant hat und lange versucht hat, mit uns zu realisieren. Seit tausenden Jahren davor. Was aber fehlte ist, was vielleicht im Alten Testament noch nicht so funktioniert hat, man hat die Barmherzigkeit, die erlösende Kraft Gottes noch nicht so erfahren. Denn diese Barmherzigkeit finde ich sehr interessant. Es ist gut, dass ich sie annehme. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das gefällt, wenn wir uns hinstellen als hilfsbedürftig, als müsste man mit uns Mitleid haben, als müsste man uns als hilfsbedürftig sehen. Aber wir waren es und wir sind es und Gott hat sich uns gegenüber barmherzig gezeigt. Er hörte unser Leid, er hörte unsere Situation und er hat mir, er hat dir Barmherzigkeit erwiesen. Wir wurden mitleidet, hört sich jetzt irgendwie interessant an, aber wir wurden begnadet. Ja, und uns wurde Mitleid. Er hat uns Barmherzigkeit erwiesen. Ich konnte alleine nichts dafür. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber. Wir waren dahingegeben und auf uns selbst gestellt und jetzt hat Gott uns gesehen, geliebt, uns angenommen, begnadet und durch seine Barmherzigkeit und Gnade uns auserwählt. Darum, ich leite meine Identität nicht von meinen Taten ab, sondern von dem, der mir sagt, wer ich bin, der es an mir getan hat, durch Liebe, Zuwendung, Barmherzigkeit. Ich bin begnadet. So, ich weiß nicht, wie du dich siehst. Man schaut sich jeden Morgen in den Spiegel. Und wir sehen uns, wer wir sind und wir achten vielleicht auf unsere Gefühle und sagen, oh, das bin ich, auf unseren Charakter, das sind Dinge, die mich ausmachen und die sollte man vielleicht auch nicht vernachlässigen. Wir sollten auf uns Acht haben. Doch es ist ganz wichtig, dass wir aus dem Munde Gottes glauben, wer wir wirklich sind, was unsere Realität ist, was unsere primäre Realität ist. Ja? Dass wir von der Bibel uns prägen lassen und das Gott abnehmen. Denn wer wir sind, ist, das ist fundamental in Gott verankert. Es macht was mit uns. Es macht was mit unserem Selbstverständnis. Man redet ja oft, wie siehst du dich, das Selbstimage und so weiter und so fort. In unserer Gesellschaft ist das gang und gäbe. Wie siehst du dich? Wir müssen es hier von Gott nehmen, nicht ich zentriert, sondern Gott zentriert. Jesus sagt, wer wir sind und dass es in ihm und in seiner Person verankert. So, abschließend möchte ich nur sagen, lass dich neu ausrichten. Wie man bei einer Kamera oft die Linse einstellen muss, man muss fokussieren, so möchte ich, dass du dich einmal auf Gottes Wort an der Stelle fokussierst und sagst, aha, das bin ich also. Und was macht das mit mir? Was wird das für mich jetzt bedeuten, wenn ich hier rausgehe, wenn ich anderen Menschen begegne? Wie sehe ich mich und wie sehe ich die andere Person? Und das sollten wir von Gott lernen. Die Perspektive sollen wir uns von Gott geben lassen, unseren Fokus einstellen, uns mit Gott abgleichen lassen. Dazu möchte ich euch ermutigen, dazu möchte ich mich ermutigen und ich hoffe, dass das Wort Gottes da in unsere Herzen fällt. Sei wer du von Gott bestimmt bist. Breite deine Flügel aus, du bist ein Kind Gottes. Wir sind hier, um für Gott. Amen.